Moin zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to D&D, Folge 63 mittlerweile und die vorletzte Folge in diesem Jahr. Aber insbesondere die erste Folge, nachdem hier Spotify seinen durchaus sehr beliebten Spotify Wrapped veröffentlicht hat. Also quasi das, wo ihr gezeigt bekommt, was ihr dieses Jahr am meisten gehört habt, am meisten geliked habt, geteilt habt und so weiter und so fort. Und wir hatten schon so ein bisschen Pippi in den Augen, würde ich fast behaupten. Also wir wurden in so vielen Stories verlinkt mit irgendwelchen Screenshots, wo Road to D&D tatsächlich in den meistgehörten Podcasts mit dabei war. Das war schon sehr, sehr rührend. Ich glaube, das habe ich ja schon mal ein paar Mal erzählt hier im Intro auch, dass wir zwar Statistiken haben natürlich, darüber, dass irgendwie die Zuhörerzahlen immer weiter steigen, und das freut uns natürlich riesig, aber das dann tatsächlich dann auch nochmal so zu sehen und vor allen Dingen dann ja auch innerhalb von Instagram dann so ein paar Gesichter in Anführungszeichen dazu zu haben, von Leuten, die uns zuhören, und dann ein paar Reaktionen zu bekommen, ist natürlich unfassbar großartig für uns und zeigt natürlich, dass irgendwie anscheinend der Podcast gut ankommt, was uns natürlich persönlich sehr freut, aber auf der anderen Seite natürlich auch D&D in dem Zuge hoffentlich immer mehr Zuwachs bekommt. Dementsprechend nochmals vielen, vielen lieben Dank für all die Zusendungen, all die Kommentare in diesem Zuge. Hat eine ganze Menge Bock gemacht. Und wenn ihr selbst noch nicht in euer Spotify Wrapped geguckt habt, guckt mal rein und vielleicht findet sich da ja auch Road to D&D wieder. Uns würde es auf jeden Fall extrem freuen. Und mit diesen Worten dann auch ab in die Folge. Viel Spaß!
Moin und willkommen zurück bei Road to D&D. Heute dreht sich alles um eine wunderbare Klasse, die wir beide sehr, sehr mögen, nämlich den Paladin. Und wenn ich von beide sehr mögen spreche, dann ist natürlich Lars auch dabei, der so weit entfernt von einem Paladin ist, wie nur möglich.
Ich bezeichne mich ja häufig gerne als Paladin der Herzen.
Ja, ist richtig, absolut. Also eigentlich willst du alles machen, was der Paladin so macht, aber du machst es halt nie.
Korrekt. Genau so sieht's aus. Nee, tatsächlich glaube ich, dass der Paladin auf jeden Fall die Klasse ist, die mich als Spielleiter am meisten am Rand der Verzweiflung gebracht hat, weil es einfach eine Klasse ist, die innerhalb kürzester Zeit leveltechnisch gesehen an eine Rüstungsklasse kommen kann, die mit so einem fucking Goblin echt schwer zu knacken ist.
Ja, das finde ich gar nicht mal so schlimm, weil da gibt es Mittel und Wege, wie man da Spaß haben kann mit einem Paladin als Spielleiter. Ich hasse einfach das Klassensetup. Habe ich, glaube ich, auch in der Paladin-Folge schon mal erzählt. Also ich kann diesem Setup nichts abgewinnen. Ich weiß nicht, warum.
Ja, ich habe auch noch nie einen gespielt und ich habe auch irgendwie nicht vor, einen zu spielen, weil da bin ich relativ relativ bei dir. Es gibt halt einfach durch die Definition eines Paladins, also wie er halt in seiner Psyche geschaffen ist sozusagen, nicht unbedingt viele Möglichkeiten, ihn variantenreich zu spielen, also so Roleplay-technisch, finde ich. Ja, klar, irgendwie, du kannst ja aussuchen, welchen Gott du irgendwie ein bisschen verzweifelt anbetest, aber im Zweifelsfall bleibt das halt eben deine Mechanik. Da ist selbst der Kleriker ein bisschen variantenreicher irgendwie.
Ja, vor allem ist es halt einfach, also der Unterschied zwischen Paladin und Kleriker, jetzt mal simpel dargestellt.
ist mehr Platte, die er trägt.
ja, ist mehr platt und wahrscheinlich auch sonst von seiner mentalen Ausrichtung eher platt angelegt, weil, wie du schon gesagt hast, da geht nicht viel in eine oder die andere Richtung, da wird einfach gemacht.
Ist ganz gut. So ist ein Macher, einfach der Paladin. Ist so. Ja, der ist halt mal nicht so da, um zu denken, sondern um zu lenken.
Ja. So, also auch die beiden Unterklassen jetzt wieder einfach machen. Vor allem die erste.
Ja, also. Genau. Und tatsächlich auch, weil es gerade einfach gut passt, natürlich würde ich auch gerne mit dir über deine 15. Grippe reden, die du dieses Jahr wieder hast.
Und das ist richtig.
Dass du uns jetzt, glaube ich. Und dass du uns jetzt auch schön wieder den Podcast vollhusten wirst. Vielen Dank schon mal dafür im Vorfeld.
Ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, eigentlich haben wir uns schön abgewechselt, während du irgendwie aus den Augen geblutet hast oder sonst was für 3 Monate. hänge ich ja jetzt mit der 15. Grippe, nachdem es ein bisschen kälter geworden ist draußen, was nicht so geil ist. Aber ich für die Hörer quäle ich mich trotzdem hier durch, nicht für den Paladin.
Ich habe ja eine ganz einfache oder altbekannte Waffe gegen die Grippe jetzt. Und zwar bin ich seit kurzem, kurzer Bragging-Moment, in einem Fitnessstudio mit angeschlossenem Spa angemeldet. Bums, blibabub. Und tatsächlich haben die noch 1-2 Saunen offen. Und ich gehe einfach jetzt ständig saunen. Und ich glaube, das hält mich am Leben gerade aktuell.
Damit kannst du mich ja jagen. Ich dachte, das so dieses Konzept Sauna werde ich in meinem Leben nicht verstehen.
Ich muss auch gestehen, das habe ich auch ehrlicherweise noch nicht. Da bin ich erstmal bei dir. Ne? Ich habe das sehr, sehr spät, habe ich dem ganzen System eine Chance gegeben, weil genau aus dem gleichen Punkt. Schwitzen ist ja nicht geil. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das jetzt sehr, sehr regelmäßig. Und ich habe das jetzt auch natürlich, oder ich habe das auch schon im...
Auch wenn du nicht in der Sauna bist, oder?
Genau, genau. Nee, dieser Sauna-Case, das mache ich jetzt schon relativ regelmäßig. Aber ich bin immer noch an dem Punkt, dass ich jetzt Schwitzen per se jetzt erstmal nicht so geil finde. Ich verstehe nicht, warum man schwitzen möchte, aber warum man das ja macht, glaube ich, ist meine Hypothese, und da bin ich dann wieder dabei, ist der Moment danach, wenn du dich halt so eiskalt abduschst, dein Kreislauf so halb, so fast in die Brüche geht. Du musst halt diesen Sweet Spot finden, den dein Kreislauf gerade noch so aushält, und dann dieser Moment, wenn du dann so auf der Liege liegst und dein Kreislauf kämpft so ein bisschen vor sich hin, aber du bist quasi in diesem merkwürdigen Delirium-State und hast dann am besten noch eher so um 15 Uhr, wo du dir noch so einen richtig guten Mittagsnap gönnen kannst. Also ich habe noch nie so gut gepennt in meinem Leben.
Ich vertrete auch da noch eine ganz andere Theorie. Ich glaube einfach, die Leute fallen wirklich da um, wenn sie da liegen.
Ja, aber
die sind
safe,
einfach, Digga. Die schlafen nicht, sondern die sind einfach bewusstlos. Ja,
ich gehöre jetzt zu der Kategorie Mensch, die wirklich nicht den krassesten Kreislauf der Welt hat. Ganz im Gegenteil. Und wenn ich da jetzt ein bisschen über, das ist wirklich so ein Tanz auf Messers Schneide für mich, ne? So 2 Minuten zu lang in der Sauna geblieben oder 2 Minuten zu lang in diesem komischen Kältebecken danach. Und dann wird es schon richtig eng, ob ich dann noch in den Ruheraum komme oder nicht. Also einmal hat es nicht geklappt. Da musste ich einen kurzen Zwischenstopp auf der Bank machen.
Ja, das ist dann unangenehm, je nach Saunaart vor allem. Aber ganz ehrlich, du kannst ja auch einfach die Sauna des einfachen Mannes oder der einfachen Frau machen und dich morgens mal heiß abduschen und danach kalt abduschen. Dafür muss ich mich nicht in eine Sauna setzen.
Ja, ist ein gutes Argument eigentlich. Das habe ich wiederum noch nie gemacht.
Ich meine, andererseits bei den aktuellen Energiepreisen, vielleicht ist ja der Saunagang doch günstiger geworden. Aber
das kann sein. Ich hoffe mal, also ich bilde mir zumindest placebomäßig ein, dass das irgendwie mich so ein bisschen am Leben hält. Wie gesagt, ich mache das jetzt auch erst irgendwie seit 2-3 Wochen. Seitdem wird mir aber dank TikTok-Algorithmus per se einfach nur noch so komischer Sauna-Content vorgeschlagen, was jetzt erstmal schlüpfriger anhört, als es eigentlich ist. Denn im Prinzip sind es nur irgendwelche Pseudoärzte, die irgendwelche Statistiken raushauen, wie gesund Saunen ist. Dem ich jetzt natürlich nicht widersprechen werde. Ne? Also das ist natürlich klar. Ja. Ich bin jetzt in meiner kleinen safen Bubble.
Und das sind also Ärzten auf TikTok, würde ich immer glauben.
Ja, ja, das ist
immer
das ist
seriös.
Bekannt.
Auch Leute, die da irgendwie Nahrungsergänzungsmittel vorstellen, das ist immer aus erster Hand. Die haben alle studiert, die wissen, was sie machen.
Ja, unbedingt. Also ich kenne auch erst nur durch diese guten Ärzte so Worte wie probiotisch, was ungemein wichtig ist, Christian. Ja. Ich habe da so einen Arzt auf TikTok gesehen. Ich weiß gar nicht, wie ich ohne probiotische Supplements so umgehen könnte. Diese Folge wird übrigens gesponsert worden. Das wäre so cool, ne? Wenn wir jetzt einfach so Supplements über so einen D&D-Podcast verticken würden.
Ja, oder Saunalandschaft Hamburg oder so.
Ja, das wäre richtig random.
Frag doch mal am Empfang das nächste Mal nach, ob die
ja,
uns nicht sponsern
man,
wollen.
Ob man nicht auch mal in andere Verticals expandieren möchte und entsprechend dann bitte, ob sie nicht die D&D-Community für ihre Saunalandschaft begeistern möchten.
Ja, oder auch einfach mal so D&D in der Sauna spielen, ist doch auch nett.
Ja, einfach mal so für 8 Stunden.
Ja.
Weil so ein One-Shot.
Nur da, wer da durchhält, das ist der wahre Spieler. Das
Descent
muss man ja
into Avernus, real life.
Ja. So, wenn dein Charaktersheet schon so vollgetropft ist, voller Schweiß, dass du es nicht mehr lesen kannst, erst dann fängt der Spaß bei dir
an. Und wenn du aus der Finishen rausgehst, dann stirbt auch dein Charakter.
Ja, wer aufgibt, verliert.
So. Apropos Sauna, weiß jetzt nicht so ganz, wie wir die Überleitung hinbekommen sollen. nicht nur ich trage meinen gestellten Körper durch die Gegend, durch Training und Sauna, sondern auch der, jetzt müsste ich noch der Oath of Glory Paladin. Das ist okay, oder?
Mhm. Ja, finde ich okay. Ja, ist okay als Überleitung, definitiv. Ja, weil, das haben wir ja eben schon gesagt, beziehungsweise angekündigt, gerade die Unterklasse ist eher so ein bisschen einfach gestrickt. Also der sucht sich schon die Sachen aus, wo er Bock drauf hat, weil im Endeffekt will er nichts anderes als Glory haben und sonst
genau.
Nichts.
Ich finde es auch geil, die Illustration zu diesem Oath of Glory Paladin ist einfach so ein Tiefling, oberkörperfrei, der so einen Tigerpelz, also was ist Tigerpelz? Eigentlich kein Tigerpelz, sondern einfach ein fucking Tiger auf seiner Schulter als Pelz trägt.
Ist das ein Tiger?
Oder keine Ahnung,
so
ein Bergtiger.
Auch so ein Eisbärwolf, irgendwas sein.
Ein klassischer Eisbärwolf-Pelz. Aber ja, im Prinzip ist es genau das. Also der Oath of Glory verspricht sozusagen, dass Ruhm und Ehr das ist, wonach ihr strebt und entsprechend ihr all diese Schwarzenegger-Attribute auch mit euch bringt. Sei es jetzt irgendwie der athletische Körper oder irgendwie die Anführerqualitäten. Ich weiß jetzt nicht, ob Arnold Schwarzenegger ein gutes Beispiel für Anführerqualitäten ist. You know what I mean.
Also von den Tenets, also die Leitsätze, nenne ich es jetzt mal, klingt das alles für mich eher so ein bisschen, als ob Andrew Tate hier gerade seine Unterklasse gefunden hat.
Stimmt, das ist ein besserer Vergleich.
Also Actions over words, challenges are but tests, hone the body, discipline the soul. Weiß ich nicht.
Kann auch nur von männlichen Charakteren gespielt werden.
Yes, ja. Ja, es muss jemand sein, der Intelligenz irgendwie 6 hat oder so. Ansonsten würde ich das Spiel leider nicht durchgehen lassen.
Ist Dumpstead per Definition auf jeden Fall.
Ah. Ja, aber hey, geben wir der Klasse mal eine Chance.
Also man muss ganz ehrlich sagen, kurzer Spoiler, ne? Ist die krasseste Level-20-Fähigkeit, die ich je irgendwo gesehen habe.
Ja, ist richtig. Willst du mal mit der Level-3-Fähigkeit anfangen?
Baby-Steps und so, ne? Level 3, nochmal kurzer Recap, wie Paladine funktionieren. Channel Divinity, that's it. Nee, also wir haben ja irgendwie ab Channel Divinity ist die Fähigkeit, die beim Paladin immer existiert und die dann halt entsprechend der Unterklasse so verschiedene Auswüchse bekommt. Und dann kriegen die entsprechenden Unterklassen immer zwei unterschiedliche Optionen zur Verfügung gestellt, wie sie ihre Channel Divinity Aufladung, die sie halt zur Verfügung haben, irgendwie nutzen können. Und im Falle unseres wunderbaren Oath of Glory Paladins ist das zum einen der Peerless Athlete. Wie der Name schon vermuten lässt, hat das ziemlich viel mit Athletik, Stärke und so weiter zu tun. Und das ist es tatsächlich auch, denn ihr könnt als Bonusaktion einen eurer Channel Divinity Aufladungen dafür verbrauchen, um dann 10 Minuten lang Vorteil auf Strength und Dexterity, also Stärke und Geschicklichkeitschecks zu bekommen. Außerdem könnt ihr Gegenstände tragen, hochheben, schubsen, ziehen, was auch immer, die doppelt so schwer sind, als ihr es normalerweise könnt. Und ihr könnt 10 Fuß weiter springen und 10 Fuß höher springen als normal, was natürlich irgendwie schon ziemlich krass ist. Allerdings zählt das trotzdem in eure normale Laufdistanz rein. Also ihr könnt deswegen jetzt nicht länger laufen oder schneller laufen oder was auch immer. Ihr könnt es einfach nur, ihr könnt nur stärker laufen. die zweite Channel Divinity Fähigkeit, die ihr bekommt, ist Inspiring Smite, also eine neue Smite-Variante. Smites kennen wir auch schon vom Paladin zu Genüge. Der Paladin ohne Unterklasse hat schon ein paar Smites zur Verfügung. Der Oath of Glory Paladin bekommt jetzt hier mit seinen Channel Divinities nochmal einen weiteren dazu. Das Schöne an diesen Smites ist immer oder zumindest meistens, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es da Ausnahmen gibt, dass ihr diese Smites, also Smite ist quasi ihr macht quasi einen zusätzlichen Effekt durch euren Treffer. Im Allgemeinen ist es einfach nur mehr Schaden. In diesem Fall, beim Inspiring Smite, ist es aber so, dass ihr einen anderen Effekt davon bekommt. Und das Coole ist, dass ihr immer diese Smites erst einsetzen müsst, wenn ihr tatsächlich Schaden ausgeteilt habt. Also es ist nicht so wie diese Fähigkeiten, die ihr einsetzt, dann versucht jemanden zu treffen und selbst wenn ihr ihn nicht trefft, ist diese Aufladung weg. Sondern erst wenn ihr trefft, könnt ihr euch dazu entscheiden, den Smite einzusetzen. Und dann in diesem Fall von Inspiring Smite ist es nicht so, dass der Getroffene dann mehr Schaden bekommt, sondern ihr könnt in Anführungszeichen heilen damit. Denn ihr könnt Temporary Hitpoints verteilen, wenn ihr dann den Gegner getroffen habt. Also ihr könnt euch das irgendwie so vorstellen, fluffmäßig, dass ihr mit eurem Treffer eure Mitstreiter so sehr inspiriert habt oder sowas, weil ihr das so athletisch gemacht habt, keine Ahnung, sodass die sich nochmal neu empowered fühlen. Und ihr könnt ihnen Temporary Hitpoints geben, und zwar 2d8 plus euer Paladin-Level. Und ihr könnt es auch auf mehrere Kreaturen verteilen, dann halt natürlich verteilt. Also ihr kriegt sozusagen durch euren Hit dann einen Pool an Temporary Hitpoints, halt eben diese 2d8 plus euer Paladin-Level, die ihr dann entsprechend unter den Kreaturen aufteilen könnt. Schon ziemlich cool, ehrlicherweise, weil, wie gesagt, das ist so ein bisschen wie so ein Passive-Heal. Natürlich, wir wissen, Temporary Hitpoints stacken nicht. Also ihr könnt es nicht einfach mehrfach machen und dann jemanden hochheilen, sondern wenn ihr das einmal gemacht habt, dann wenn ihr das nochmal macht, werden eure Temporary Hitpoints überschrieben, die ihr dieser Kreatur schon gegeben habt. Nichtsdestotrotz, super coole Sache, weil gleichzeitig Schaden austeilen und Mitstreiter supporten eine sehr rare und durchaus sehr effektive Geschichte ist.
Wenn ihr dann noch so ein Jeremy Fragrance Power raushaut, dann seid ihr die Könige auf dem Schlachtfeld.
Das ist Jeremy Fragrance ist auch ein sehr, sehr gutes Bild für den Oath of Glory Paladin.
Ja, vielleicht auch ein bisschen zu dünn, oder?
Ja, naja, aber wenn er dann halt seine 50 Liegestütze auf einem Arm wegrockt, dann ist das schon okay.
Das stimmt natürlich schon. Naja, stimmt. So, man könnte ihn so spielen. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht.
Auch in dem weißen Anzug. Eigentlich finde ich das ein sehr, sehr gutes Bild. Vielleicht werde ich das mal versuchen.
Wo wir wieder beim weißen Eisbärwolf sind, vielleicht einfach da einen Anzug draus machen.
Mhm. Sorry, spontan mal was getrunken zwischendrin. Aber ja, bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, ich werde mir den auf jeden Fall auch mal bauen, den Jeremy.
Mach das mal. Jeremy, da gibt es bestimmt noch eine bessere Klasse.
Ja, bin ich auch gerade überlegen, ob man da vielleicht auch so in Richtung Monk gehen kann. Sehe ich auch einige. Ja. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen.
Ja, ich mache mit der Level-7-Fähigkeit weiter. Das ist die Aura of Alacrity. Alacrity, Entschuldigung. Ich musste das Wort auch nachschlagen. Heißt so viel wie Bereitwilligkeit. Und wir fanden beide im Vorfeld die Beschreibung ein bisschen witzig, weil mit euren Companions könnt ihr Supernatural Speed erhalten. Und die erlaubt es euch, to race across the battlefield in Formation.
Das ist so albern.
Ich weiß nicht, was ihr davon so dann für ein Bild für Augen habt, aber ich weiß nicht, ob das auch so cool ist dann. Ich weiß es nicht. Aber
los, naja. Freunde, folgt mir!
Beim Lauft oder so. Ja. Keine Ahnung. Heißt so viel für euch, wie ihr könnt im Endeffekt euch dazu entscheiden, dass eure Gehgeschwindigkeit sich um 10 Fuß beziehungsweise 10 Fuß erhöht und zusätzlich nicht nur eure Geschwindigkeit, sondern auch die Geschwindigkeit von allen Verbündeten, die innerhalb von 5 Fuß um euch herum ihren Turn beginnen. Auch deren Geschwindigkeit erhöht sich dann natürlich um 10 Fuß. Das heißt, nice to have, dann könnt ihr schön zusammen übers Battlefield laufen. Ganz wichtig, auf Level 18 wird das Ganze noch mal krasser, weil dann sind es nicht nur alle Leute um euch herum innerhalb von 5 Fuß, sondern innerhalb von 10 Fuß. Das heißt, ja, manchmal kann das, also die, sind wir ehrlich, das Einzige, wo ich mir jetzt tatsächlich überlegen könnte, um das einzusetzen, wäre, wenn keine Opportunity Attack gerade irgendwie in der Nähe von den Companions ist oder wenn ihr weglaufen wollt.
Nee, ich hätte mir das ehrlicherweise ein bisschen anders vorgestellt. Also, weil ich sehe beim Weglaufen sehe ich einen Fehler, komme ich gleich zu. Wo ich aber so ein bisschen den Use Case sehe, ist, die Gruppe steht aus irgendeinem Grund sehr zusammen, beispielsweise in so einem Höhlengang oder sowas, und will dann schnell spreaden in so eine Kaverne rein oder so. Weißt du, und sich dann halt in dieser Kaverne verteilen. Weil quasi dann zum Start, angenommen, der Paladin verzögert halt seine Runde oder den Anfang seiner Runde und alle starten sozusagen ihre Runde neben ihm, bevor sie dann in diese Kaverne reinrennen, haben halt alle 10 Fuß zusätzlich und können sich dann halt vielleicht besser positionieren. Da sehe ich noch irgendwie so einen Use Case. Denn bei diesem Wegrennen sehe ich ein großes Problem und überhaupt auch bei diesem merkwürdigen Bild von Information laufen. Denn es ist ja relativ klar definiert, dass die Personen, die ihre 10 Fuß dann zusätzlich bekommen, ihre Runde innerhalb von 5 Fuß um den Paladin beginnen müssen. Das bedeutet, die können dem Paladin gar nicht folgen, sondern die müssen technisch gesehen vorrennen. Weißt du, was ich meine?
Warum?
Ja, weil wenn der Paladin halt vorrennt, dann ist er nicht mehr 5 Fuß in deren Umgebung, wenn sie dran sind.
Ach so, meinst du das? Ja, ja, das stimmt.
Das ist also richtig hohl. Der
Paladin müsste immer nachziehen.
Genau, der Paladin muss immer der sein, der als letztes rennt. Und also, das hat ein wenig von der Held läuft voran, sondern schickt erstmal alle in den Tod, bevor er selbst rennt. So sieht das dann nämlich aus.
Im besten Fall ist es natürlich so, dass alle ungefähr nacheinander dran sind. Aber ja, ich verstehe den Punkt. Das stimmt, das macht dann wenig Sinn.
Also es ist eine sehr technische Art, darauf zu gucken, weil also das Bild ist ja sozusagen, dass alle gleichzeitig nach vorne rennen und Informationen bla 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 bla. Aber technisch gesehen, wie gesagt, rules as written, sie müssen ihre Runde in 5 Fuß Umgebung um den Paladin starten. Und wenn der jetzt halt mit seinen 40 Fuß Reichweite vorgesprintet ist, dann ist er halt nicht in 5 Fuß Umgebung. Da reicht, da bringt's dir dann auch nichts, dass das dann halt ab Level 18 10 Fuß Umgebung sind. Mhm.
Ja, an für sich, also wenig Use Cases, wo ich sagen würde, geil, das ist eine Fähigkeit auf Level 7, die mich mega erfreuen würde, wenn ich die jetzt auf einmal bekommen würde. Egal, ob jetzt bei der Klasse oder bei einer anderen Klasse. Also, ja. Vielleicht verpassen wir aber auch einfach irgendeinen Punkt, wo es ultra viel Sinn macht gerade.
Ja, also, wie gesagt, ich könnte mir durchaus so Situationen bauen, wo es dann halt irgendwie so zum Start eines Encounters Sinn macht, aber irgendwie so, um sozusagen auf das Kampffeld zu stürmen gemeinsam, weil ich stelle ich mir ein bisschen umständlich vor.
Ja.
Whatever. Glaube ich, müssen wir jetzt hier nicht ausdiskutieren.
Ja, ich hatte gerade noch mal gegoogelt und geschaut, ob wir irgendwas verbannen, die erste Antwort auf die Frage ist, it's the worst feature of the subclass for sure.
Sehr gut. Okay, kommen wir zur Level 15 Fähigkeit, die ist die macht ein bisschen mehr Sinn tatsächlich und ist auch eine ganz coole Mechanik. Nennt sich Glorious Defense und hier, sorry, jetzt du steckst mich schon übers Mikrofon an.
Tut mir leid.
Und zwar geht es hier um, dass wenn ein Charakter oder also man selbst oder jemand anderes, ein Ally oder so, innerhalb von 10 Fuß um den Oath of Glory Paladin von einer Attacke getroffen wird oder angegriffen wird, so muss man sagen, kann der Oath of Glory Paladin mit einer Reaktion die Rüstungsklasse des Targets erhöhen. Also ein Mitstreiter wird angegriffen von einem Monster. Dieser Mitstreiter steht in 10 Fuß Umgebung um den Paladin. Dann kann der Paladin als Reaktion die Rüstungsklasse des Mitstreiters erhöhen. Und zwar um den Charisma-Modifikator. Das Ganze kostet ihn, wie gesagt, eine Reaktion. Und wenn der Angreifer, also das Monster, dann halt, das den Mitstreiter angegriffen hat, die Attacke versaut und nicht trifft, kann innerhalb der gleichen Reaktion der Paladin, also der Oath of Glory Paladin, ihm dann noch eine mitgeben, vorausgesetzt natürlich, er steht in Reichweite seiner Waffe. Sprich, also diese 10 Fuß Umgebung, ich nehme mal an, das kommt daher, dass sozusagen der Paladin neben einem Monster stehen kann oder ein Monster zwischen dem Paladin und einem Mitstreiter stehen kann und das ist dann immer noch innerhalb von Reichweite. Und dann greift das Monster den anderen Mitstreiter an, verfehlt und dann kann der Paladin ihn noch eine drüber ziehen. Ist natürlich eine super coole Sache. Ihr könnt das so häufig machen, so hoch euer Charisma-Modifikator ist und bekommt alle eure Aufladungen wieder bei einer langen Rast. Da Charisma ja tatsächlich der Primary Stat oder Primary oder Secondary, je nachdem wie ihr das irgendwie ausspielt, Stat des Paladin ist, werdet ihr davon irgendwie dann 4 oder 5 haben, nehme ich mal an, mit Level 15. Entsprechend ist es durchaus eine Art, eine Sache, die ihr häufig einsetzen könnt. Und finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Auch wieder gleiche Mechanik wie eingangs. Gleichzeitig sozusagen sowohl ein defensiver als auch offensiver Aspekt dieser Fähigkeit ist eigentlich rar gesät und immer sehr effektiv.
Ja, finde ich auch eine relativ gute Fähigkeit, weil du sie auch flexibel einsetzen kannst. Also ist ja nicht so, dass du irgendwie sagst, okay, ich mache das vorher. Das haben wir, glaube ich, auch vorletzte Woche schon mal drüber gesprochen. So Fähigkeiten, wo du dich einfach dann danach entscheiden kannst, nochmal den Bonus draufzusetzen. Das kann schon ganz gut sein.
Definitiv.
Ja. Noch besser wird's nur auf Level 20, da erhaltet ihr nämlich die Fähigkeit Living Legend. Und was jetzt erstmal nach einem Usernamen von jemandem ist, der 10 Jahre klingt, der 10 Jahre alt ist und Call of Duty spielt, ist tatsächlich eine relativ fette Fähigkeit, muss man einfach so sagen. Ihr bekommt nämlich als eine Bonusaktion folgende Fähigkeiten. Und nicht nur kurz, sondern tatsächlich für eine Minute lang. Erstmal seid ihr mit einer Otherworldly Presence gesegnet. Das heißt, ihr habt Advantage auf alle Charisma-Checks. Das ist schon ziemlich stark. Aber jedes Mal, wenn ihr dran seid, also mindestens einmal bei euren Turns, könnt ihr euch dazu entscheiden, wenn ihr bei einer Attacke mit einer Waffe daneben schlagt bzw. nicht trefft, dann könnt ihr einfach sagen, hey, das ist ein Hit. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, allein diese Fähigkeit ist ja schon alleine relativ mächtig. Aber ihr könnt das einfach für fucking eine Minute machen. Das heißt, ihr könnt immer treffen, einfach bei jeder Attacke, beziehungsweise nicht bei jeder, aber zumindest einmal pro Turn. Das heißt, ihr trefft auf jeden Fall einmal innerhalb eures Turns. Das ist aber noch nicht alles, sondern ihr könnt auch zusätzlich als dritte Fähigkeit noch, wenn ihr einen Saving Throw nicht schafft, dann könnt ihr eure Reaction nutzen und diesen Saving Throw nochmal rollen. Dann müsst ihr allerdings diesen neuen Wurf nehmen. Aber auch da, im Endeffekt, habt ihr für eine Minute, ja, ihr seid nicht sicher, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euren Saving Throw schafft, ist schon deutlich erhöht, beziehungsweise besser, als es sonst der Fall ist. Ihr macht das Ganze als eine Bonusaktion, könnt das Ganze dann aber nicht mehr einsetzen. Also wenn die Minute rum ist, ist erstmal Schluss. Aber nach einer langen Rast könnt ihr das Ganze dann im besten Fall nochmal einsetzen. Eine kleine Ausnahme. Ihr könnt einfach sagen, hey, ich möchte einen Level 5 Spell-Slot aufbrauchen. Und dann könnt ihr das Feature nochmal einsetzen.
Und der Punkt ist ja wirklich, ne? Ich mache mich ja schon immer ein bisschen subtil über die wahnsinnig triviale Level 20-Fähigkeit des Schurken lustig, die da ist. Du kannst einen Miss in einen Hit umwandeln. Das kann dieser Schurke aber halt genau einmal. Ne? Und das ist es dann auch. Also das war es dann mit der Fertigkeit. Das kann er dann einmal machen. Der Paladin kann das eine Minute lang machen. Also das bedeutet faktisch die meisten Kämpfe lang. Also fast alle Kämpfe lang wahrscheinlich, ne? Durchgehend. Das ist schon, du zersägst einfach eine Minute lang alles. Die einzige Ausnahme ist, dass der Schurke die Aufladung in der kurzen Rast schon wieder bekommt, dieser Fähigkeit. Und dann kann der das einmal nochmal machen, während der Paladin das halt nur einmal in der langen Rast kann. Aber der kann das ja auch einfach nochmal für einen 5-Level-Spell-Slot raushauen.
Wollte ich gerade sagen.
Also,
das ist schon.
Also ich habe noch keine mächtigere Fähigkeit in D&D gesehen.
Ja, vor allem, ich glaube, die Tatsache, dass die Level-7-Fertigkeit so schlecht ist, ist der Grund, warum die Level-20-Fähigkeit so gut ist. Also,
naja, also man muss ja auch bei der, egal wie schlecht diese Level-7-Fertigkeit ist, ne, das ist ja, also auch, das ist ja so ein bisschen der Paladin-Standard. Auf Level 7 gibt es meistens irgendwie eine Aura for free. Entsprechend, wir reden da ja über eine Aura. Auf Level 7. Da sind ja keine Kosten mit inkludiert. Das ist keine Bonusaktion, die du darauf herausschmeißt. Du musst keine Spellslots dafür rausschmeißen. Das ist dann einfach so. Deswegen, das ist einfach so ein Feature, das stört ja auch keinen. Der Rest ist aber echt heavy. Also das Ding ist wirklich das ist wirklich auf Level 20 wahrscheinlich eine der krassen, also unter den Nahkämpfern definitiv eine der krassesten Viecher, die dann da so rumlaufen. Ja, all the glory also, to the oath of glory, kind of.
Ja, wollte ich gerade sagen. Muss man einfach so sagen. Also, diese Level 20-Fähigkeit sucht ihresgleichen, würde ich behaupten. Zumindest bislang bei den Klassen, die wir besprochen haben.
Man kann natürlich irgendwie, was ich immer noch nicht einschätzen kann, so wirklich, weil ich es noch nie in einem Spiel gesehen habe, so wirklich, ist halt tatsächlich 100%ige Spellcaster-Klassen auf Level 20 und wie sehr mächtig, also weil man sagt ja immer, dass auf dass die Stärke von Spellcastern exponentiell über die Level zunimmt, bis dann halt auf Level 20 Zauberer und Magier die mit Abstand krassesten Klassen sind, weil die Zauber, die zur Verfügung haben, einfach so geisteskrank sind. Nichtsdestotrotz gibt es auch eine ganze Menge nicht magischer Klassen, die unglaublich heftige Level 20 Fertigkeiten bekommen. Nicht zuletzt natürlich diese hier. Ob sich das dann irgendwie so ausgeht, dass dann am Schluss dann auch so ein Nahkämpfer, der nicht spellbegabt ist, oder im Falle des Paladins ist er ja sogar in gewisser Weise noch spellbegabt, dass dann irgendwie trotzdem der mithalten kann, weiß ich nicht. Es fühlt sich aber schon so an, dass da erstmal ein Spellcaster mithalten muss. Ja, Wort der Macht tot, hin oder her, ja, Wunsch, hin oder her, alles krasse Spells, keine Frage, aber der Typ haut halt auch ganz gut raus hier.
Ja. Ja, vielleicht sollten wir einfach mal ein Level 20 Face-Off machen mit allen Unterklassen,
genau.
Uns gegeneinander antreten lassen.
Genau. Ich, also ein One-on-One vor allen Dingen, da gerade mit Macht, Wort der Macht tot, halt, glaube ich, ein richtig langer Kampf, der dann kommt.
Ja, wobei, je nachdem hast du ja mehr HP und dann ist es das Wort der Macht tot ja nutzlos.
Das ist korrekt.
Verpufft dann ja einfach.
Aber gut. Apropos nutzlos. Nee, ganz nutzlos ist es auf jeden Fall nicht. Aber kommen wir zum zweiten Oath, zur zweiten Unterklasse des Paladin für heute. Und das ist The Oath of the Watchers. Und tatsächlich ist das so ein bisschen, wie soll man es beschreiben, so ein bisschen die Beobachter / die Polizei, die über die Ebenen hinweg dafür achtet, dass alles sein Recht und Ordnung hat und entsprechend des Willens seines Patrons halt alles funktioniert. Und entsprechend daran sehr daran gewillt ist, wie soll man sagen, die Kreaturen von unterschiedlichen Ebenen auch am Wechseln der Ebenen zu hindern, beziehungsweise sie dann auch gerne mal in ihre Ebenen wieder zurückzuschicken. Dazu aber später mehr, wenn es so ein bisschen mehr um die tatsächlichen Klassen geht. Auch hier geht es natürlich dann, auch hier bekommt der Paladin dann auf Level 3 so ein bisschen eine dezidierte Spelllist, um die es dann geht, die viel in so eine Richtung geht, etwas aufzuspüren, früh gewarnt zu werden, sowas wie See Invisibility ist da drin, Detect Magic, also viel sozusagen, was dem Begriff des Watchers halt sehr nahe kommt. Durchaus nützlich. Ich muss noch nicht so, also Spoiler schon mal, ihr könnt das ja mal so ein bisschen in eurem Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt durch die Klassen gehen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was für ein Use Case diese Unterklasse hat. Vielleicht bin ich aber auch zu
unkreativ. Das ist auch wieder sehr kampagnenspezifisch.
Ja, ja,
also
genau.
Du musst halt, also in gewissen Kampagnen, ich hätte jetzt auch einige vor Augen, macht dieser Paladin bestimmt extrem viel Spaß, weil du halt einfach sehr viele Monster dahin zurückschicken kannst, wo sie hergekommen sind, so nach dem Motto.
Ja.
Aber in, oh, ich weiß nicht, in so einem Abenteuer wie so Dragon Haste oder so, ist der, glaube ich, relativ nutzlos, ne?
Ja, und auch irgendwie, also der ist dann wirklich einfach nur, also der macht keine dieser Fähigkeiten so wirklich sind. Aber wie auch immer, wir gehen mal rein. Und zwar auch hier unser werter Oath of the Watchers Paladin bekommt natürlich auf Level 3 erstmal wieder ein paar unterschiedliche Channel Divinity Geschichten. First things first ist Watchers Will. Und hier geht es schlicht und einfach darum, dass ihr Personen auswählen könnt in Höhe der Anzahl eures Charisma-Modifikators. Und eine Minute lang bekommen diese dann Vorteil auf alle Intelligenz-, Weisheits- und Charisma-Saving-Throws. So unspektakulär es ist, so cool ist es allerdings auch. Man muss ganz ehrlich sagen, gerade wenn es um Weisheitsrettungswürfe gegen Zauber geht, sind das eigentlich, oder wenn es um Rettungswürfe geht, die irgendwas mit Zaubern zu tun haben, sind das genau diese Geschichten, Intelligenz, Weisheit und Charisma. Sprich, um eure Gruppe etwas resilienter gegen Zauberangriffe zu machen, ist das durchaus nicht verkehrt. Auch wenn das erstmal sehr trivial klingt, die ganze Geschichte. Dann die zweite Version für Channel Divinity ist Abjure the Extraplanar. Sehr schönes Wort auf Englisch. Es geht letztendlich darum, dass dieses, das hatten wir schon mal ein paar Mal für einen Kleriker besprochen und auch tatsächlich für den Paladin schon mal vorher, dass es einen sehr populären Spell oder eine sehr populäre Fähigkeit gibt, die heißt Turn Undead. Das heißt, der Paladin oder der Kleriker, wie auch immer, zeigen ihr heiliges Symbol und wenn dann die Untoten entsprechend ihren Weisheitsrettungswurf nicht schaffen, werden die geturnt, was bedeutet, dass sie versuchen wegzusprinten von dem Paladin, bis sie halt entweder ihren Weisheitsrettungswurf schaffen oder angegriffen werden. Und im Prinzip ist diese Abjure the Extraplanar-Geschichte genau das gleiche, nur halt nicht nur für Undead, sondern für Aberration, Celestial, Elemental und Phase. Bedeutet quasi alle, die von einer extraplanaren Ebene kommen. Und das ist halt, wie gesagt, genau dieses Bild, was dieser Paladin oder diese Paladin-Unterklasse die ganze Zeit verfolgt, eben genau diese Viecher aufzuspüren und zu verjagen, vernichten, wie auch immer. Und entsprechend funktioniert diese Channel Divinity-Geschichte genau so, dass auch diese dann geturnt werden, wenn sie ihren Weisheitsrettungswurf nicht schaffen.
Ja, auch hier wieder, wenn ihr nicht gegen diese Kreaturen gerade kämpft, ist es eine verdammt nutzlose Fähigkeit.
Ultra. Und vor allen Dingen, ich meine, wie du schon sagst, also wir reden ja hier über eine Level-3-Fertigkeit, sprich, das muss schon jetzt ein bisschen ausgebufftes Abenteuer sein, dass da irgendwie jetzt Aberrations, Celestials, Elementals oder Fae auf euch zukommen. Klar, das kann dann später immer passieren, aber wenn wir jetzt hier mal so an die durchschnittliche Lost Minds of Fendelware-Gruppe denken, Diggi, die Fähigkeit kannst du bis Level 5 stecken lassen. Kurzer Spoiler.
Ja, ich meine, als Spielleiter auch da kann man ja immer ein bisschen flexibel agieren. Also wenn ihr wisst, okay, einer meiner Spieler will unbedingt diesen Oath of the Watcher Paladin spielen, dann baut halt mal so Kreaturen ein, damit die Fähigkeiten auch wirklich zum Tragen kommen. Weil ansonsten werdet ihr relativ schnell merken, beziehungsweise nicht nur ihr, sondern auch der Spieler wird dann relativ lustlos irgendwann sagen, okay, ich will vielleicht einen neuen Charakter spielen. Weil, ja, es macht halt sonst wirklich keinen Sinn, diesen Paladin zu spielen, sind wir ehrlich.
Ist aber vielleicht sogar noch mal ein sehr guter Punkt. Ich glaube, das Thema hatten wir mal aufgegriffen im Zuge des Waldläufers. Denn der Waldläufer, ich weiß nicht mehr, wie die Fähigkeit heißt, aber da kennst du dich besser aus als ich. Diese Fähigkeit, die auf die quasi die Umgebung abzielt, wo das Abenteuer stattfindet. Wie heißt diese Fähigkeit denn nochmal?
Terrain, ja, ja.
Ja, ja, genau.
Ich weiß auch gerade nicht, wie sie heißt, aber dass du quasi einfach Difficult Terrain ignorierst.
Genau, und dass du halt irgendwie auch noch, du kannst irgendwie Spuren tracken von Viechern innerhalb dieses Terrains und kannst dich schneller fortbewegen beim Reisen und all so Geschichten, ne? Und es ist natürlich auch eine vollkommen nutzlose Fähigkeit, wenn man da ein Terrain ausgewählt hat, was überhaupt nicht in diesem Abenteuer vorkommt. Deswegen, um das nochmal zu unterstreichen, was du gesagt hast, stimmt euch da ab und auch an die Spielleiter. Entweder, also wenn jemand sagt, okay, ey, ich habe hier irgendwie einen Paladin und ich würde ihn gerne dann irgendwie so in diesen Channel, diesen Oath of the Watcher irgendwie, finde ich super cool. Dann sprecht mit denen und warnt die gegebenenfalls auch vor. Ne? Also ich habe das auch einfach schon gemacht, dass gerade irgendwie, wenn es um diese Waldläufer-Geschichte geht, so ich dann als Spielleiter in die Charakterentwicklung eingegriffen habe und gesagt habe, okay, nehme dieses Terrain bitte als dein Favorite Terrain, weil da kommst du tatsächlich während des Abenteuers durch, da profitierst du von. Ansonsten ist es halt einfach so ein Skill für die Tonne. Und das, wie du gerade schon sagst, das hat ja dann auch irgendwie keinen wirklichen Mehrwert für die Spieler hier. Ja, spielt für die Spieler, ja. Liebe Spielleiter.
So sieht's aus.
Diese ja, Message keine, haben wir auch schon sehr wiederholt und wir werden gekonnt ignoriert.
Ja, wie so oft.
So.
Aber der Oath of the Watcher hat natürlich noch viele andere Sachen, die er euch als Spieler bietet, nämlich auf Level 7 die Aura of the Sentinel. Und da strahlt ihr im Endeffekt eine Aura of Alertness aus. Keine Angst, ihr müsst euch keine Feuerjacken anziehen und Alarm, Alarm schreien, sondern im Endeffekt haben alle Kreaturen, die 10 Fuß um euch rumstehen und natürlich die Kreaturen, bei denen ihr es wollt, diese Kreaturen bekommen einen Bonus auf Initiativwürfe. Der ist genauso hoch wie euer Proficiency-Bonus. Das heißt, auf Level 7 ist das 4? 3?
3.
Okay, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das richtig ist.
Meine Trefferquote war da eigentlich mal relativ hoch, aber da bin ich jetzt auch gerade unsicher.
Gut, wir könnten uns das auch einfach mal aufschreiben, aber hey. Genau, das ist schon die Fähigkeit an sich. Also Initiativbonus ist immer gut, wird, glaube ich, jeder dankend annehmen. Auf Level 18 ist die Reichweite der Aura noch mal ein bisschen höher. Da ist sie 30 Fuß groß. Ich mache direkt mit Level 15 weiter. Da bekommt ihr Vigilant Rebuke. Und das ist auch wieder ein bisschen, dass ihr euren Mitstreitern helft, beziehungsweise von deren Saving Throws ein bisschen profitiert. Nämlich jedes Mal, wenn eine Kreatur innerhalb von 30 Fuß um euch herum, die ihr sehen könnt, ganz wichtig, einen Intelligenz, Wisdom oder Charisma Saving Throw besteht, ganz wichtig, sie muss ihn bestehen. Das kann aber tatsächlich, beziehungsweise sollte natürlich jemand aus eurer Gruppe sein, denn wenn diese Person es schafft, dann könnt ihr sagen, ich nutze meine Reaktion und derjenige, der den Zauber oder was auch immer quasi ausgesprochen hat, damit einer von euch den Rettungswurf machen muss, demjenigen gebe ich dann nochmal 2d8 plus euer Charisma-Modifikator an Force Damage. Also finde ich allein schon die Tatsache, dass ihr irgendwie austeilen könnt, ohne dass irgendwas passiert, weil im Endeffekt besteht ja euer Mitstreiter den Wurf. Und dann könnt ihr einfach so sagen, hey, mit einer Reaktion 2d8 plus Charisma-Modifier ist schon nicht schlecht. Also
unbedingt.
Es gibt schlimmere Level 15 Faker.
Ich kann das halt noch überhaupt nicht einschätzen, weil auf Level 15 gibt es schon viele Gegner und viele Kreaturen, die zum einen zauberbegabt sind oder irgendwelche anderen Fertigkeiten haben, die halt Rettungswürfe abverlangen. Ich finde diese Mechanik sehr, sehr interessant, muss ich gestehen. Wir haben noch nie was Vergleichbares besprochen. Zumindest nicht, dass ich mich dran erinnern könnte. Quasi dieses um eine Ecke Schaden machen, ne? Also jemand, eine Kreatur verlangt von einer anderen Kreatur, also von eurem Mitstreiter, einen Rettungswurf ab. Und deswegen macht ihr der initialen Kreatur Schaden. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht, wie man sich das fluffmäßig vorstellen soll, ehrlicherweise. Aber ich glaube, du kannst schon eine interessante Schadensquelle sein. So
ja, also beschrieben ist es ja so, dass die andere Kreatur es wagt, euch anzugreifen, also eure Gruppe anzugreifen. Und dadurch könnt ihr sagen, als Wächter, hey, geh dahin zurück, wo du herkommst, du kriegst 2d8 Force Damage.
Ja, aber ja, schon klar, aber auch wieder so, weil wenn ich das ja richtig verstehe, du musst ja nur die Kreatur sehen, die den Rettungswurf ablegt, nicht die Kreatur, die den Rettungswurf verlangt, korrekt?
Das lese ich auch so, weil hier steht explizit, whenever you are a creature, you can see within 30 feet of you.
Ja.
Also und ihr könnt das natürlich auch sein, das heißt, wenn ihr einen Rettungswurf machen müsst, dann könntet ihr auch 2d8 austeilen.
Das heißt, also nur wenn ich quasi sehe, dass jemand gerade irgendwie, keine Ahnung, mental dem Zauber widersteht, ich den Zaubernden aber gar nicht sehe, kriegt er trotzdem von mir eine in die Fresse. Also irgendwie so wirkt, also wie ich mir das wirklich dann so auch so auf einer metaphysischen Ebene vorstellen soll, keinen blassen Schimmer. Wie auch immer, ist aber so und ich meine 2d8 plus Charisma-Modifikator ist jetzt nicht so ultra viel, muss man sagen. Das Coole ist allerdings, dass ihr diese Fähigkeit natürlich auch beliebig häufig einsetzen könnt. Also ist zwar auf Level 15 jetzt nicht mehr so ultra krass viel Schaden mit Sicherheit, aber wenn ich das richtig im Blick habe, ist das durch nichts anderes limitiert. Also nur durch den Einsatz eure Reaktion. Das ist das Einzige, was ihr einsetzen müsst. Aber in dem Fall könnt ihr es so beliebig häufig einsetzen, was natürlich ganz cool ist. Kommen wir dann zur Level 20 Fertigkeit, Mortal Bulwark. Und das ist natürlich Bulwark. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Und das ist auch ähnlich wie die Fähigkeit des Oath of Glory. So eine Ihr macht halt so einen Cheat-Mode an für eine Minute. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Zwar nicht so krass jetzt kampftechnisch gesehen wie der Oath of Glory, aber schon auch nicht verkehrt. Als Bonusaktion, also hier könnt ihr auch dann die Bonusaktion investieren, um dann eine Minute lang drei Fähigkeiten zu bekommen. Diese sind erstens True Sight zu bekommen für 120 Fuß. Was ist nochmal True Sight? Ganz kurz erklärt, ihr könnt einfach alles sehen. Wenn der Spielleiter euch ab dem Zeitpunkt sagt, ja, das kannst du aber nicht sehen, sag einfach doch, weil ihr könnt alles sehen. Ihr könnt in normaler Dunkelheit sehen, ihr könnt in magischer Dunkelheit sehen, ihr könnt Unsichtbares sehen, ihr könnt Illusionen entdecken, ihr könnt sehen, wenn beispielsweise irgendwelche Sachen optisch verändert wurden magisch, ihr könnt in andere Planaren, in die Ethereal Plane gucken, ihr könnt alles einfach sehen. Ich weiß
man
nicht,
kann wie man Nudeln machen kalt. Man kann
so, machen. So. Und ich weiß ehrlicherweise nicht, wie ein normales Gehirn mit dieser unfassbaren Menge an optischen Reizen dann klarkommen soll. Aber es ist ja euer Problem dann irgendwie. Die zweite Fähigkeit, die ihr bekommt, ist, dass ihr Vorteil auf Angriffswürfe gegen wieder mal Aberration, Celestial, Elemental, Phase und Fiends bekommt. Was natürlich auch ganz nett ist. Also da ist damit auch die Frage geklärt, was eure Arc-Enemies sozusagen sind. Die letzte oder die dritte Fertigkeit, die ihr dann eine Minute lang bekommt, ist allerdings die, um die es meines Erachtens geht. Oder die eigentlich wirklich mächtige. Denn wenn ihr dann tatsächlich ein solches Wesen trefft, also generell irgendein Wesen trefft, dann muss es einen Charisma-Saving-Throw gegen euren Spell-DC machen. Wenn ihr diese Kreatur diesen Save nicht schafft, wird es wieder auf die Ebene der Existenz verbannt, wo es herkommt. Also ist natürlich auch gerade wieder für die eben genannten Viecher relevant, die halt eben nicht auf eurer materiellen Ebene zu Hause sind, sondern die werden dann, wie gesagt, wieder in die Ebenen verbannt, wo sie herkommen und sind damit einfach weg. Was natürlich ziemlich cool ist. dass ihr die mit True Sight dann gegebenenfalls trotzdem immer noch seht und immer noch weiter verhauen könnt auf einer anderen Ebene, das ist dann ein anderes Thema. Aber tatsächlich ist es dann, sind die dann einfach weg, sodass ihr gegebenenfalls auch sehr, sehr mächtige Wesen, wenn sie ihren Charisma-Rettungswurf nach eurem Hit nicht schaffen, mit einem Schlag in die entsprechende andere Ebene transportieren könnt. Was natürlich potenziell unfassbar mächtig ist. Wenn ihr es allerdings, oder wenn die Kreatur allerdings ihren Rettungswurf schafft, dann könnt ihr sie 24 Stunden lang nicht mehr mit dieser Fähigkeit in ihre Ebene binden. Sprich, diese Fähigkeit ist dann sozusagen 24 Stunden wirkungslos gegenüber dieser Kreatur. Ihr könnt diese, auch diese Fähigkeit dann quasi, also diese Aktivierung dieses Mortal Bulwarks, könnt ihr dann auch immer nur einmal pro lange Rast einsetzen oder auch hier, wenn ihr ein 5th-Level-Spell-Slot nutzt. Und nur um das nochmal zu unterstreichen, ne, also diese ganzen Fähigkeiten, die ich gerade aufgezählt habe, das ist alles eine Minute lang. Also ihr kriegt alle drei Fertigkeiten eine Minute lang und das ist einfach krass. Angenommen, du bist in dem richtigen Abenteuer, wo ihr dauernd nur irgendwelche, wie gesagt, Aberrations, Slash-Seals, Elementals, Fays und Fiends bekämpft, dann könnt ihr prinzipiell eine Minute lang jedes dieser Viecher one-hitten, wenn die ihren Charisma-Saving-Throw nicht schaffen. Das ist schon einfach ziemlich crazy. Also auch das, ich meine, wie gesagt, ultra-situativ, ultra vom Abenteuer abhängig, wenn richtig eingesetzt, aber wahrscheinlich die mächtigste Klasse, die dann diese Szenerie je gesehen hat.
Ja, aber das ist nach wie vor das Problem, was ich mit dieser Unterklasse habe.
Also ja, total.
Es ist einfach eine situationsabhängige Unterklasse. Also sowohl vom Fluff als auch vom Spielen her ist es so abhängig von dem Abenteuer beziehungsweise vom Spielleiter, wie der das Abenteuer aufbaut.
Ja. Man muss auch sagen, die Illustration dieses Paladin of the Watchers, nicht nur, dass es ein Zwerg ist, eine Zwergin ist, die da jetzt irgendwie so ein merkwürdiges Silberschild hält, was ich irgendwie auch so ein bisschen.
Vor allem falsch rum.
Ja, irgendwie auch komisch, ne? Weiß ich jetzt auch nicht. Wie auch immer, aber die sieht super unspektakulär aus. Ich hätte mir jetzt halt irgendwie gewünscht, dass die irgendwie, das Einzige, was heraussticht an dieser Illustration, sind die weiß leuchtenden Augen. Ansonsten sieht die aus wie ein wahnsinnig understaffter Paladin. Mit so einem Billo-Kettenhemd und so Lederklamotten ansonsten. Also so einem ganz normalen Lederwams da drunter.
Ich glaube, du denkst das nur, weil er auf der vorherigen Seite der Paladin vom Oath of Glory war.
Ja, der ist aber komplett umgerüstet. Noch mehr
rausstrahlt als
ja,
der Kontrast ist halt krass.
Ich hätte gedacht, dass man dann halt irgendwie diese planare Vielfalt irgendwie da noch so ein bisschen in diese Illustration mit reinbringt. Wenn ich mich da an die Illustration vom Mönch erinnere, wie er da irgendwie seinen halben Körper aus einer anderen Ebene zieht, die dann mehr und mehr erscheint und dann irgendwie 15 Arme hat, das war dann alles ein bisschen cooler und spektakulärer. Ist übrigens zu finden auf unserem Instagram-Kanal, wenn ihr noch nicht folgt, gerne vorbeigucken. Genau, aber also diese Unterklasse sehr, sehr speziell. Sehr, sehr speziell.
Ja, ja. Bin ich bei dir. Also, es gibt wohl für, also sind wir ehrlich, der Oath of Glory, der kann, glaube ich, in jeder Gruppe bestehen mit seinen Fähigkeiten. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber der andere muss man halt vom Abenteuer her gucken. Nichtsdestotrotz sind es zwei solide Unterklassen. Also da haben wir schon deutlich Schlimmeres gesehen, würde ich behaupten.
Definitiv.
Auch wenn's Paladin-Unterklassen sind.
Ja, definitiv. Und ich meine, wie gesagt, ich glaube, das kann auch dieser Oath of the Watchers kann, wenn er dann in der richtigen Szenerie ist, eine ganze Menge Spaß machen. Jetzt sind wir super schnell durchgehasselt, Alter. Ich habe auch so ein bisschen am Anfang der Folge noch überhaupt nicht so richtig realisiert, dass dadurch, dass der Paladin ja so viel durch seine normale Klasse bekommt, er eigentlich relativ wenige Fähigkeiten bekommt, die von der Unterklasse definiert werden. Irgendwie habe ich das so seit unseren letzten Paladin-Klassenfolgen so ein bisschen unterschätzt. Deswegen lass doch einfach mal, weil das haben wir natürlich auch noch für den Paladin, in die optionalen Klassenfeatures springen, die der Paladin
bekommt.
Wir haben
übrigens, ja, guter Punkt, optionale Class-Features. Wir haben es nämlich übrigens gerade eben tatsächlich ein bisschen versäumt, aber ich würde behaupten, das machen wir jetzt einfach nicht noch mal. Natürlich bekommt man auf Level 3 je Unterklasse auch noch mal verschiedene Spells für die Unterklasse.
Habe ich angesprochen, Christian.
Hast du angesprochen, gut. Dann gehe ich die hier jetzt auch nicht noch mal durch, weil ihr bekommt auch noch mal auf euren optionalen Class-Features natürlich zusätzliche Paladin-Spells. Das ist jeweils auf Level 2, 3 und 5, hält sich aber in Grenzen, was das ist, und sind, so wie ich das jetzt hier überschaue, auch keine großen Spells, wo man sagen würde, okay, das reißt das ganze Game auseinander. Die sind eher so ein bisschen angepasst tatsächlich auf die zwei Unterklassen, die ihr in diesem Buch findet.
Genau, man muss ja auch sagen, wenn man sich das vor Augen führt, die Klasse des Paladins wird ja sozusagen im Players Handbook definiert, was ja tatsächlich so im ersten Set der Bücher involviert ist, die rausgekommen sind. Und die im Zuge der weiteren Bücher kamen natürlich mehr und mehr Zauber dazu, um nicht zum Beispiel auch bei Xanatar's Guide to Everything, das, was wir ja schon mal in einer separaten Folge besprochen haben. Und es macht natürlich nur Sinn, dann auch diese Basislisten der Charaktere oder der Klassen so ein bisschen anzupassen auf Basis dieser neu zur Verfügung stehenden Zauber, ne? Also es macht natürlich auch Sinn. Ganz davon abgesehen, wie gesagt, dass einfach auch so ein paar neue Unterklassen dann so ein paar neue Zauber beinhalten sollten. Vollkommen mit dir.
Ja. Was ihr natürlich auch noch zusätzlich bekommt auf Level 2 sind nicht nur die Spells, die optional sind, sondern auch noch mal verschiedene Fighting-Style-Optionen. Drei an der Zahl, unter anderem den Blessed Warrior, wo ihr euch entscheiden könnt, nochmal zusätzlich zwei Cantrips eurer Wahl, und jetzt ganz wichtig, nicht von der Paladin-Spelllist, sondern von der Kleriker-Spelllist euch auszusuchen. Und wir wissen, die Kleriker-Spelllist ist eine der mächtigeren Spelllists, gerade bei Cantrips. Das kann schon mega nice sein. Aber die zählen für euch ganz normal als Paladin-Spells, und ihr benutzt natürlich dann auch euren Charisma-Modifikator beziehungsweise eure Spellcasting-Ability, die ihr normal als Paladin habt dafür. Zusätzlich, jedes Mal, wenn ihr ein Level aufsteigt in der Paladin-Klasse, könnt ihr euch dann dazu entscheiden, hey, ich möchte einen dieser zwei Cantrips austauschen, und ihr könnt dann sagen, okay, ich tausche den einfach aus mit einem anderen Cantrip der Kleriker-Spellliste. Macht euch mega flexibel, finde ich. Wäre für mich als Spielleiter fast schon ein bisschen too much.
Ja, ich meine, du kannst jetzt ja, es geht auch nur um Cantrips, ne?
Das ist richtig, aber die Kleriker-Cantrips, wie gesagt, das kann stark sein.
Ja, aber wir reden, also, ja, kann stark sein, aber ich glaube, das wird sich sehr schnell egalisieren über die Level hinweg.
Ja, okay, das stimmt natürlich.
Auf Level 2 kann das, glaube ich, ganz gut nervig werden, das stimmt schon. Der zweite Fighting-Style, den ihr bekommt, ist Blind Fighting. Im Prinzip schnell erklärt, ihr bekommt Blindsight. Das ist ehrlicherweise muss ich es auch nachgucken, was Blindsight ist, weil ist mir tatsächlich in meinen Spielen jetzt noch nicht so wirklich untergekommen. Im Prinzip ist, dass ihr so eine Rundum-Vision habt. Das ist jetzt natürlich irgendwie. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ein Überbleibsel von früheren D&D-Versionen ist, wo mir gesagt wurde, dass es tatsächlich auch noch darum ging, wo man so hinguckt. Also dass irgendwie auch der Sichtkegel sozusagen eine Funktion im Spiel hatte, bei Zaubern beispielsweise oder sowas. Weil bei 5e geht's ja, hat man ja eigentlich oder spielt man ja eigentlich immer mit so einer Art. Wie soll man sagen, Rundum-Vision, mit der man permanent bei allen Charakteren spielt. Das wird hier nochmal so ein bisschen rausgestellt, dass Blindsight dann sozusagen auch habt, dass ihr sozusagen rundum 10 Fuß seht. Das Coole, worum es dann eigentlich eher geht, ist, dass ihr unter allen Umständen auch diese Vision habt. Also wenn ihr auch zum Beispiel, wenn ihr in Dunkelheit steht oder sowas, ihr dann entsprechend diese die Kreaturen oder irgendwelche Gegenstände seht, solange sie keine volle Cover haben oder sich zu erfolgreich euch gegenüber versteckt haben. Das ist natürlich dann so ein bisschen die Bedingung. Auch seht ihr dann innerhalb dieser 10 Fuß Range, die ihr damit bekommt, unsichtbare Kreaturen, was natürlich sehr, sehr cool ist. Ob das jetzt alles irgendwie, keine Ahnung, relevant genug ist, um seinen Fighting-Style dementsprechend anzupassen in dieses Blind-Fighting, weiß ich nicht, ehrlicherweise. Aber auch da situativ stellt man sich zum Beispiel irgendwie so ein 25-Stage Dungeon-Crawl vor, wo es überall nur dunkel ist, kann das definitiv nützlich sein.
Ja, unbedingt. Wobei ich sagen muss, die dritte Option finde ich fast noch ein bisschen besser. Die heißt nämlich Interception, und das gibt euch die Fähigkeit, dass jedes Mal, wenn innerhalb von 5 Fuß um euch rum jemand getroffen wird, dann könnt ihr sagen, hey, ich möchte meine Reaktion benutzen, um den Schaden zu reduzieren. Und ihr würfelt dann 1d10 plus euer Proficiency-Bonus. Und diese Zahl, die ihr dann gewürfelt habt, beziehungsweise was da rauskommt, könnt ihr dann am Schaden reduzieren. Ganz wichtig, um das einzusetzen, müsst ihr entweder ein Schild tragen oder eine Simple or Martial Weapon. Anders geht's nicht. Also wenn ihr da ohne Waffe steht oder ohne Schild, dann könnt ihr das nicht einsetzen als Reaktion. Ansonsten, gerade als Tank, eine super Fähigkeit.
Ich finde es schade eigentlich, dass man dafür ein Schwert oder eine Waffe oder ein Schild braucht. Ich meine, so ein Helm, einfach mal den Kopf reinhalten. Einfach
den Kopf hinhalten,
Tut's ja manchmal vielleicht auch. Nee, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Geschichte. Ich glaube, der Kämpfer hat auch sowieso hat auch was Vergleichbares. Mir fällt gerade nur der Name nicht ein. Und auf Level 3 und auf Level 4 bekommt ihr auch zwei Features. Ich gehe da mal schnell durch, weil die sind eigentlich relativ easy erklärt. Harness Divine Power ist das Erste. Und das ist eigentlich eine Fähigkeit, die durchaus logisch ist, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Denn es ist ja so, als Paladin bekommt ihr eure magischen Fähigkeiten von eurem Gott. Und ihr könnt quasi euer Channel Divinity dann mit diesem optionalen Feature dafür einsetzen, einen Spellslot wieder zu bekommen. Funktioniert so, ihr könnt dann, wie gesagt, Channel Divinity einsetzen und dann einen Spellslot zurückbekommen, den ihr schon vorher ausgegeben haben müsst. Und zwar in Höhe eures Proficiency-Bonus. Im Zweifelsfall wird das aber aufgerundet. Sprich, ihr habt dann irgendwie am Anfang einen Proficiency-Bonus von 2, dann bekommt ihr einen Level 1 Spellslot zurück, also die Hälfte davon im Zweifelsfall aufgerundet. Die Anzahl, wie ihr häufig das machen könnt pro lange Rast, ist definiert. Und zwar auf Level 3 einmal, auf Level 7 zweimal, auf Level 15 dreimal. Und ist einfach ganz gut, weil im Prinzip, also macht für mich, wie gesagt, ist ein bisschen logisch, weil ihr kriegt ja die Zauberkraft von eurem Gott, dann betet ihr den sozusagen an mit eurem Channel Divinity und kriegt was dafür zurück. Coole Sache. Und dann last but not least, Martial Versatility auf Level 4. Hier könnt ihr einfach dann immer auf diesen ganzen Stufen, wo ihr ein Ability Score Improvement bekommt, sprich Level 4, 8, 12, 16, einen Fighting Style mit einem anderen austauschen. Also auch hier könnt ihr dann so ein bisschen flexibler auf die Umstände reagieren. Dann macht es ja vielleicht durchaus mal Sinn, dass wenn ihr dann irgendwie auf dem höheren Level dann wirklich in diesen mega tiefen Dungeon dann auf einmal oder euch da wiederfindet, dann entsprechend euren Fighting Style austauscht oder dieses Blind Fighting beispielsweise nehmt. Wie gesagt, in der Kombination auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll.
Und damit sind wir tatsächlich mal unter einer Stunde geblieben.
Wahnsinn, oder? Wir haben sogar noch 5 Minuten ungefähr, um jetzt noch deinen krassesten Hack gegen Erkältung zu hören.
Mein krassester Hack gegen Erkältung ist einfach
nicht, dass du besonders erfolgreich mit diesem
Hack bist. Ich wollte gerade sagen, mein krassester Trick ist einfach, sich einfach nicht zu erkälten.
Nice.
Ja.
Danke, das ist auch ein gutes Jeremy-Fragrance-Zitat, finde ich.
Absolut, ja. Und ich glaube, wir haben ja auch schon mal über irgendwelche komischen Tipps geredet, von warmem Bier über.
Stimmt.
Ich weiß es gar nicht mehr.
Hattest du heute schon ein warmes Bier mit Honig?
Ich hatte heute noch nicht mein warmes Bier, aber das werde ich mir gleich zu Gemüte führen. Das wird toll, sage ich dir.
Ja, eben. Wie gesagt, mit so ein bisschen Kirschsirup ist der Hack.
Einfach Zucker. Zucker ist ja auch unterschätzt. Das heilt ja
richtig.
Von innen.
Richtig, dann geht's dir auch sofort besser.
Absolut.
Alkohol und Zucker ist eine Gewinnerkombi. Das wusste man schon seit Smirnoff Eis.
Ja, im Endeffekt, also damals, als jeder Smirnoff Eis getrunken hatte, da war niemand krank, ne? Also,
erstens das, zweitens, kurze Mini-Anekdote, damit fülle ich jetzt noch den Rest der Stunde sozusagen.
Ja,
denn
bitte.
Kumpel und ich haben uns letztens getroffen und sind auch auf das Thema Smirnoff Eis gekommen und waren dann so motiviert, dass wir tatsächlich in ein sehr gut sortiertes Kiosk unserer Wahl gegangen sind, um dann da voll motiviert Smirnoff Eis zu kaufen. Die hatten das einfach nicht mehr. Also entweder gibt's das schlicht und einfach nicht mehr, ich muss da meinem Supermarkt Ausschau halten. Oder ist es sogar so nischig, dass es sogar in diesem Kiosk nicht mehr verfügbar ist.
Das war aber auch dann mutig, weil im Zweifelsfall stand das Smirnoff Eis da einfach schon seit 10 Jahren rum.
Das kann auch sein. Aber es gibt ja noch diesen ganzen anderen Schrott. Also es gibt ja hier noch so Smirnoff Lemon und Jackie Cola und sowas. Das gibt's natürlich noch alles, ne? Aber Smear of Ice habe ich nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob die Gesellschaft es mittlerweile wirklich abgestoßen hat, aber es würde mich trotzdem mal interessieren, wie man jetzt irgendwie so nach so ein paar Jahrzehnten, wo man das nicht mehr am Hals hatte, ob das immer noch so kacke schmeckt, wie ich es in Erinnerung habe. Also,
Dr. Google hilft. Beim Netto gibt es nämlich Smear of Ice Wodka Ice Mix Getränk.
Geil.
Original. Im 12er-Pack. Reduziert gerade um 11% auf 21,99 €.
Alter, das ist immer noch geisteskrank teuer.
Ja gut, 7 € der Liter.
Da macht die Alkopop-Steuer immer noch das, was sie soll. Das war auch, ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob Alkopop immer irgendwann mal Unwort des Jahres geworden ist, aber das ist immer noch ein nerviges Wort.
Ist richtig, ich gucke mir auch gerade die Bewertung an. Nicole S. schreibt, super. Anonym schreibt, sollte man immer zu Hause haben.
Aber auf der Netto-Seite oder was?
Ja, ja, auf der Netto-Seite.
Ja, okay, Leute, die bei Netto Produkte kommentieren, sind auch Zielgruppe für Spin of Ice. Sorry.
Ja, ist richtig. Das ist eigentlich ein guter Spaß. Produktbewertung für Spin of Ice. Hier, auf topdrinks.de schreibt Jürgen, köstliche Erinnerungen an eine wilde Vergangenheit.
Oh Gott, ey, was Jürgen damals gerissen hat. Vor allem Jürgen. Jürgen ist doch safe jetzt Mitte 40. Das heißt, der hat damals, weil ich meine, sonst würde er nicht Jürgen heißen. Und der hat doch dann einfach mit Mitte 30 oder mit Anfang 30 damals Smear of Ice getrunken. Alter.
Ja, vielleicht schon.
Das weiß ich auch nicht. Was ist mit Jürgen eigentlich los?
Man weiß es nicht. Ja, die sind, na gut, das sind so klassische wie gerne wieder oder so. Das ist natürlich
langweilig. Ah. Gerne wieder, ein Stern.
Top Essen, Top Bedienung, ein Stern.
Juti, und mit diesem kulinarischen Tipp würde ich sagen, entlassen wir unsere werten Zuhörer in den Dienstagabend.
Würde ich auch sagen. Reicht jetzt auch mit Smear of Ice.
Macht euch noch ein paar warme Gedanken. Genau, bis dahin.
Bis dann, ciao.